Liebe Geschwister und Freunde an dem Telefon, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde. Lasst mich am Anfang wieder die technischen Hinweise geben, damit sich jeder entsprechend darauf einstellen kann. In den Gemeinden ist es im Augenblick schwierig mit dem Singen. Wir sind durch die Corona-Bestimmungen da sehr eingeschränkt. Aber zu Hause darf natürlich jeder singen. Deswegen haben wir auch in dieser Bibelstunde zwei Lieder. Und jeder, der dann mitsingt, darf wissen, die anderen Geschwister, die das auch hören, singen das gleiche Lied, sie hören das gleiche Wort, sie folgen den gleichen Gedanken. Das ist eigentlich schon auch ein gewisses Zeichen von Gemeinschaft, wenn es auch jetzt nur über Telefon geht. Deswegen empfehle ich euch entweder das Gemeinschaftsliederbuch, und zwar das Gemeinschaftsliederbuch, das die hiesigen Gemeinschaften haben, dazu zu nehmen, oder den geistlichen Liederschatz. Die Lieder sind in beiden Büchern und ich sage jeweils die Nummer an. Dann ist es sinnvoll, die Lutherbibel dabei zu haben oder eine andere Bibel. Dann kann man besser den Ausführungen folgen. In der Bibelstunde sollte man ja ohnehin eine Bibel dabei haben, aber mit einer Bibel in der Hand kann man den Ausführungen am Telefon noch besser folgen. Sonst schaltet man doch schneller mal ab und kann nicht mehr ganz so zuhören. Lasst uns jetzt diese Bibelstunde beginnen, im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Anfang wollen wir das Lied singen im geistlichen Liederschatz an der Nummer 594, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 405.
Friede mit Gott, meine Seele.
Dieses Lied ist ein Zeugnis. Es ist das Zeugnis von Menschen, die Jesus wirklich persönlich kennengelernt haben. Kannst auch du sagen, mir ist wohl? Mir ist wohl in dem Herrn. Es ist uns äußerlich gesehen nicht immer wohl. Uns begegnen Krankheiten, uns machen manchmal Menschen das Leben ein Stückchen schwer. Und wir stehen dann oft so an einem Punkt, wo man denkt, wie kann ich das alles ertragen? Aber im Herrn geht's uns gut. Und das wünsche ich dir so von ganzem Herzen, dass du dich immer in ihm geborgen weißt. Er hat ja gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn er bei dir ist, dann geht's dir gut. Und ich wünsche dir immer wieder dieses, dass du dich darauf besinnst. Du darfst im Herrn sein. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Heute soll es um einen argen Sünder gehen. Und zwar um Felix. Diesen Felix, einen Statthalter in Judäa, wird er heute kaum ein Mensch auf der Welt kennen, wenn sein Name nicht in der Bibel stehen würde, wie bei vielen anderen. Allerdings wird sein Name wohl nicht im Buch des Lebens stehen, weil er den Zeitpunkt, wo er hätte zu Christus kommen können, versäumt hat. Dabei war er mit Paulus konfrontiert. Paulus hat ihm ein Zeugnis gegeben von Jesus und irgendwie hat es ihn auch getroffen, aber er hat's rausgeschoben. Wir haben heute viele aktuelle Fragen, die in dem heutigen Bibeltext in der Apostelgeschichte, Kapitel 24, von Vers 24 bis 27 angesprochen werden. Aber vorher wollen wir noch ein zweites Lied singen. Ein Lied, was uns deutlich macht, dass Jesus wirklich für jeden da ist. Auch für den im größten Schmutz, auch für den, der ein schlimmer Sünder ist. Und zwar ein Lied, das so von geistlicher Tiefe erfüllt ist. Das Lied Jesus nimmt die Sünder an. Wir finden es im geistlichen Liederschatz unter der Nummer 408 und im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 324. Aus dem Gemeinschaftsliederbuch allerdings nur die Verse 1, 2, 4 und 8.
Jesus nimmt diese Gnadenreich erklärt und die teure Gnade. mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt diesen.
Das ist so eine wunderbare Aussage. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus hat das einmal gesagt. Die Gesunden, die brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Wenn du von dir weißt, du bist nicht vollkommen vor Gott, du bist nicht wirklich gesund. Wenn du weißt, es hat in deinem Leben Dinge gegeben, die falsch waren. Wenn du weißt, du bist ein Sünder, dann darfst du wissen, Jesus ist für Sünder gekommen. Auch für dich persönlich. In unserem heutigen Abschnitt, der kürzer ist als die vormaligen in den Bibelstunden, da wird gezeigt, wie Jesus durch den Mund des Apostels Paulus dem Gouverneur von Judäa in den Weg tritt. Wie es die Chance für ihn gegeben hätte, ein neuer Mensch zu werden, der das aber nicht angenommen hat. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass wir wissen, dass du Sünder annimmst. Hab Dank, dass wir wissen, dass du jeden Einzelnen, der jetzt am Telefon ist, lieb hast. Und wenn da jemand dabei ist, der noch nicht dein Eigentum geworden ist, der noch nicht zu dir gesagt hat, Herr, ich brauche dich, vergib mir meine Sünden, nimm mich an, dann wirk doch an seinem Herzen, dass er diesen Schritt bald tun möchte. Mach uns jetzt dein Wort wichtig. Mach es uns groß, dass wir durch dein Wort im Glauben gestärkt werden, wo wir schon im Glauben stehen, oder zum Glauben gerufen werden. Segne einen jeden von uns. Sei aber auch ganz besonders bei denen, die im Augenblick von uns Probleme haben, die sich Sorgen machen, vielleicht um liebe Menschen, die mit Krankheit geplagt sind, die mit Existenzängsten geplagt sind, die sich Sorgen machen um liebe Freunde, Eltern, Geschwister, Kinder. Bitte rede tröstend und stärkend zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Ja, wir wollen heute, wie ich schon erwähnt habe, Apostelgeschichte 24 von Vers 24 bis 27 hören. Am Anfang lese ich es wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, aber die Auslegung im Einzelnen, da gehen wir dann wieder an der Luther-Übersetzung entlang. Es beginnt in Apostelgeschichte 24, Vers 24. Einige Tage danach kam es erneut zu einer Begegnung zwischen Felix und Paulus. Hier unterbreche ich kurz. Einige Tage danach, wonach? Nachdem der Apostel Paulus vor Felix als seinen irdischen Richter gestanden hat. Er war angeklagt worden von den hohen Priestern und jüdischen Führern, die ihn nach dem Leben trachteten. Der Felix hat aber kein Urteil gefällt, obwohl ihm klar war, dass Paulus eigentlich nichts getan hat, was gegen römisches Recht und Gesetz verstoßen hat. Verschleppte er einfach nur diesen Prozess. Es wird viel über die Verhaftung des Paulus in der Apostelgeschichte berichtet. Das hat Gründe, aber das werden wir gleich noch näher sehen. Ich lese erneut von Vers 24 im Kapitel 24 der Apostelgeschichte. Einige Tage danach kam es erneut zu einer Begegnung zwischen Felix und Paulus. Diesmal war der Gouverneur in Begleitung seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, und er ließ Paulus zu sich kommen, weil er von ihm noch mehr über den Glauben an Jesus Christus erfahren wollte. Doch als Paulus die Rede dann auf Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung brachte und vom künftigen Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Er unterbrach Paulus und sagte: Für diesmal ist es genug. Du kannst jetzt gehen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, lasse ich dich wieder einmal rufen. Gleichzeitig hoffte Felix allerdings auch, von Paulus Bestechungsgelder zu bekommen. Deshalb ließ er ihn von Zeit zu Zeit nach ihm schicken, um sich mit ihm zu unterhalten. 2 Jahre nachdem Paulus festgenommen worden war, wurde Felix in seinem Gouverneursamt von Procius Festus abgelöst. Und weil Felix den Juden einen Gefallen erweisen wollte, um bei ihnen in einem günstigen Lichte zu stehen, veranlasste er, dass Paulus weiterhin inhaftiert blieb. Liebe Geschwister, bei der Vorbereitung auf dieses Wort ist mir etwas groß geworden. Es sind sehr, sehr aktuelle Dinge, die hier angesprochen werden. Aktuelle Dinge im Blick auf unser heutiges Leben und unsere heutige Zeit, aber auch aktuelle Dinge im Blick auf unser eigenes Seelenleben. Es geht einmal, wenn wir auf Paulus sehen in diesem Wort, um die Bereitschaft jederzeit, das Evangelium jeden Menschen gegenüber zu bezeugen. Paulus wusste doch, dass der Felix seinen Prozess verzögert. Paulus wusste, dass er im Letzten ein ungerechter Richter ist. Petrus hat einmal geschrieben, dass wir alle Zeit bereit seien, Zeugnis vom Evangelium zu geben. Und zwar auch gegen jedermann. Für Paulus stand das auch fest. Wenn ich jetzt im Gefängnis bin, dann habe ich auch hier im Gefängnis eine Botschaft weiterzugeben. Wir werden das später noch an Paulus sehen, wie er im Gefängnis Mitgefangenen oder auch Wächtern und ähnlichen Leuten ein Zeugnis geben konnte. Bist du alle Zeit bereit, von dem, was dein inneres Leben geworden ist, vom Evangelium Zeugnis zu geben? Oder bist du da einfach zu scheu, zu schüchtern, zu zurückhaltend? Es könnte sein, dass in der Ewigkeit mal einer dir über den Weg geht oder einer etwas sagt und sagt, der Bruder sowieso, die Schwester sowieso, die haben den Weg zur Rettung gekannt, aber mir nicht gesagt. Ein zweites, es geht um seelsorgerliche Verkündigung. Es geht nicht darum, dass wir christliche Propaganda machen für die evangelische Gemeinschaft, für die Kirche, für die Brüdergemeinde. Nein, es geht darum, dass wir an die Seelen der anderen denken und immer vor Augen haben, sie haben unsterbliche Seelen, die man retten muss. Sie haben sicherlich schon gehört, als noch nicht so die computergesteuerten Sachen da existierten, da sind die Schiffe vor allen Dingen durch Funk gesteuert worden. Und da gab es so ein internationales Zeichen, SOS. SOS bedeutete so viel wie rettet unsere Seelen. Wenn ein Schiff in Gefahr war, unterzugehen, da funkte man SOS, rettet unsere Seelen. Heute arbeitet man nicht mehr so über diese Funkwellen. Aber es geht immer noch drum, in unserem Glaubensweg Seelen zu retten. In einem Lied heißt es, sag, ob zum Heiland Seelen du brachtest. Hast du dich schon einmal um eine Seele bemüht, ihr das Evangelium groß zu machen? Dann sieht man noch ja etwas, was auch aktuell ist. Der Apostel Paulus ist in seiner Verkündigung von Jesus immer geradlinig gewesen. Er hat sich nicht gefragt, was würden die Leute gerne hören. Nein, er hat ihnen das gebracht, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat und was wichtig war. In der letzten Bibelstunde sahen wir, wie die Ankläger des Paulus den Gouverneur Felix auf ihre Seite ziehen wollten, indem sie viel Lobhudelei brachten. Volksmund sagt man, sie haben ihm Honig ums Maul gestrichen. Das hat Paulus nicht gemacht. Paulus wusste, es geht doch nicht darum, dass ich bei dem Gouverneur jetzt gut angesehen bin. Der hat eine unsterbliche Seele. Der muss man die Wahrheit sagen, ansonsten hat er keine Hoffnung und keine Zukunft. Wir sehen noch mehr. Felix, der Gouverneur, hat Interesse am Evangelium. Das Interesse ist im Laufe der Haftzeit des Paulus geringer geworden. Das geht auch aus dem Wort hervor. Aber es gibt Menschen, die noch nicht bei Jesus sind und die scheinbar auch auf der anderen Seite sind, der Gegner, die aber sich innerlich danach sehnen, eine frohe und gute Botschaft zu hören, weil sie innerlich leer und krank sind. Pastor Wurmbrand, ein gläubiger Bruder aus Rumänien, der lange unter den Nazis und später bei den Kommunisten eingesperrt war. Er hat an Jesus geglaubt und er berichtet aus seiner Haftzeit, dass es da einen bestimmten Offizier gab, der den Gefangenen das Leben oft schwer machte, auch ihm, und der ihn immer wieder vorlud und immer wieder über Glaubensfragen da ausquetschte. Später hat sich der Offizier bekehrt und er hat gesagt, ich habe euch immer wieder vorladen lassen, weil ich was von Jesus hören wollte. Mancher Nichtglaubende sucht das. Der Apostel Paulus redet hier aber auch konkrete Probleme an. Er übergeht Sachen nicht. Sie wissen, Johannes der Täufer, der hatte einst das angesprochen, dass der damalige König Herodes mit einer Frau zusammenlebte, die er nie hätte heiraten dürfen. Paulus rührt so ein solches Problem auch an. Er redet von Keuschheit, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Das war etwas, was Felix und auch seiner Frau Drusilla sehr weit weg war. Aber er redet nicht um den heißen Brei herum. Er redet Klartext, damit sie auch verstehen, worum es geht. Und er redet vom letzten Gericht. Und wir sehen in unserem Wort noch etwas. Es gab und gibt käufliche Politiker. Gerade in den letzten Tagen hörte man ja einiges davon, aber das gab es schon in alten Zeiten. Lasst uns unser Wort jetzt etwas näher ansehen. Warum wird eigentlich so viel über die Verhaftung und die Haftzeit des Apostels Paulus in der Apostelgeschichte geschrieben? Die Haft, die da in Jerusalem begonnen hat, war eine ganz einschneidende Erfahrung für Paulus. Paulus hat viel erleiden müssen um Jesus. Aber hier ist er durch die Haft, die da in Jerusalem begonnen hatte, durch den wütenden jüdischen Mob, wo die ihn sogar lynchen wollten zuerst, und durch diese Haft ist ein Einschnitt in sein Leben gekommen. 4 Jahre war er in Haft gewesen. Und 4 Jahre konnte er seinen bis dahin ausgeübten Missionsdienst außerhalb nicht ausführen. Deswegen wird er wohl so näher darauf eingegangen. Der Apostel Paulus hat vorher schon viel zu leiden gehabt. Einige Monate bevor dieser Haft, in der er jetzt ist, hat er den 2. Korintherbrief geschrieben. Da schildert er einmal, weil man ihm nachsagt, er hätte nicht viel getan für Gott, und da schildert er, was er alles so hinter sich hat. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23 bis 25. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen 40 Streiche, also 40 Peitschenhiebe, weniger ein. Ich bin 3-mal ausgepeitscht worden, 3-mal gestolpert. 1-mal gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht auf der Tiefe des Meeres bei diesem Schiffbruch. Er hat viel erlitten, war auch öfter eingesperrt, zum Beispiel in Philippi. Aber 4 Jahre ausgeschaltet sein, das hat er so noch nicht bis dahin erlebt gehabt. Wie kommen wir auf die 4 Jahre? Nun, in unserem Wort wird schon angedeutet, dass 2 Jahre lang er in Caesarea im Gefängnis war, während Felix Gouverneur war. Und dann wird berichtet, als sein Nachfolger kommt, wird die Sache vor das oberste Gericht nach Rom gebracht. Bis er dann mit einem Schiff nach Rom deportiert wurde, verging eine längere Zeit, und man schätzt, zwischen Caesarea und der letztlichen Urteil in Rom haben noch mal 2 Jahre gelegen. Äußerlich gesehen 4 Jahre, wo er viel hätte im Missionsdienst tun können. Aber Gott hat seinen Weg anders gelenkt gehabt. Nun lasst uns näher an unserem Wort entlang gehen. Vers 24. Nach etlichen Tagen, also etliche Tage nachdem seine Verhandlung war, die letztlich Felix verschleppt hat. Er hat ja kein Urteil gefällt. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seinem Weibe Drusilla, die eine Jüdin war, und forderte Paulus und hörte ihn von dem Glauben an Christus. Das heißt, vielleicht drei Wochen nach seiner Verhaftung, so ungefähr, oder gut 14 Tage, da war Felix da und dann hat er den Gefangenen Paulus zu sich kommen lassen und wollte, dass Paulus über den Glauben an Christus spricht. Felix hat schon einiges davon gehört, aber einen so Glaubensmann, so einen Missionar, hatte er noch nie gehört. Und jetzt wollte er wohl etwas Authentischeres hören über diesen christlichen Glauben. Wenn Sie sich das einmal vorstellen, wer da wem gegenübersteht. Da ist der König, oder de facto König, er war ja Gouverneur nur, aber er hatte mehr Einfluss wie jeglicher, wie andere Könige, Felix. Dann ist seine junge Frau, 18 Jahre alt, die mitkommt, aber auch schon mächtig und einflussreich war. Und dann ist der schon gealterte Paulus, was man heute so alte weiße Herren nennt, so um die 50. Er war nicht in prächtigen Gewändern, er war in der einfachen Kleidung eines Mannes aus dem Volk und nun schon einige Wochen im Gefängnis. Er wird von denen vorgeladen. Sehen wir uns die Leute mal näher an. Die Bibel nennt ihre Namen. Man weiß aber mehr über sie. Es gab einen gewissen Josephus, einen Juden, der sogar sehr einflussreich war zur Zeit des großen jüdischen Krieges. Er ist ein Überläufer gewesen, ist zu den Römern übergelaufen und war später ein Historiker. Er hat ein Geschichtsbuch über die Geschichte Israels geschrieben und da hat er auch einiges über Felix und seine Zeit mit drin. Und dann gab es römische Historiker, die auch den Felix erwähnt haben. Tacitus zum Beispiel. Das zeigt schon mal, der Felix war kein unbedeutender Mann. Große römische Historiker haben über ihn geschrieben, die Werke sind noch erhalten, und auch Josephus hat über ihn geschrieben. Da ist sein Name, Felix. Felix heißt übersetzt der Glückliche. Ein schöner Name, aber Namen sind Schall und Rauch, hat mal ein Dichter gesagt. So glücklich scheint er nicht gewesen zu sein. Er war einer, der nach oben gekommen ist, ein ehemaliger Sklave, der es dann aber zu einem Mann gebracht hat, der so mächtig war wie ein König in seiner Zeit. Ein Mann, der an seiner Position festhielt, ein Mann, der auch über Leichen gegangen ist, um auf diese Position zu gehen, ein Mann, der, wie manches heute sagen, was vom Leben haben wollte. Er hat nacheinander 3 Frauen aus königlichen Familien geheiratet. Er, ein ehemaliger Sklave, er wollte sich wohl damit aufwerten, dass er sagt, seht, jetzt tun sogar Königstöchter mich heiraten, der ich ja eigentlich nur ein Sklave war. Während der Unterredung auf der einen Seite ist dieser ehemalige Sklave, steht ihm gegenüber. Ein römischer Geschichtsschreiber hat von ihm geschrieben, dass er ein niederträchtiger Mensch war. Er schreibt wörtlich, er hatte die Macht eines Königs mit einer Einstellung eines Sklaven ausgeübt. Dieser Geschichtsschreiber kannte ihn und sagte, der ist nie aus seinem charakterlichen Schmutz aufgestiegen, aber hat die Macht eines Königs. Es ist von ihm bekannt, dass er wahrscheinlich ein Sklave von einer gewissen Antonia Minor war. Sie war eine Schwester des Kaisers Augustus. Der Kaiser Claudius, der von allen, das erwähnte ich in der letzten Bibelstunde schon mal, ja, wie ein bisschen geistig zurückgeblieben angesehen wurde, hatte, nachdem er Kaiser wurde, seine Freunde aus der Zeit, wo er noch nicht so ernst genommen worden ist, in Position gebracht. Und seine Freunde waren meistens ehemalige Sklaven. Zu seiner Zeit gab es eine große Gruppe von ehemaligen Sklaven, die aus der Gnade dieses Kaisers Claudius freigekauft wurden und dann in höchster Position im Land kam. Die Adligen aus dem Römischen Reich, die blickten auf sie verächtlich herab. Aber das war für sie nicht so wesentlich. Sie hielten zusammen, sie hatten da so eine Art Netzwerk, nennt man das heute. Der eine unterstützte den anderen und oft auch gegen die, die ansonsten einen hohen Einfluss hatten. Der Geschichtsschreiber Tacitus vertritt in seinen Aufzeichnungen die Meinung, dass Felix bereits im Jahre 52 Statthalter in Samarien gewesen ist. Es ist nicht ganz sicher, denn der andere Geschichtsschreiber Josephus meint, er wäre eigentlich nur der Führer der Soldaten einer Hilfstruppe gewesen. Eine Hilfstruppe, die dem damaligen Landpfleger Comanus, also dem Mann, der auch Nachfolger des Pontius Pilatus war, unterstellt war. Es gab dann Auseinandersetzungen zwischen Samaritern und Juden, und der oberste Statthalter in dieser Region aus Syrien, der hieß Gaius, der lud dann die beiden, den Comanus, den offiziellen Statthalter von Juda, und Felix, den Führer seiner Hilfstruppen, beziehungsweise Gouverneur von Samarien, was man nicht ganz genau weiß, vor. Es gab dann so Auseinandersetzungen, wer an diesen ganzen Unruhen im Lande schuld ist, und der Comanus wird abgerufen nach Rom, und an seiner Stelle wird jetzt der oberste Mann in der ganzen Region, dieser Felix. Wahrscheinlich durch Freunde gefördert, wahrscheinlich auch mit Lug und Trug hat er sich nach oben gearbeitet, wie ein kleiner König für diese ganze Region. Tacitus, dieser Geschichtsschreiber, der Römer, der berichtet davon, dass Felix ungeheuer hart und despotisch gehandelt hat. Wir haben das schon mitgekriegt, als Paulus verhaftet wurde, da war der oberste Mann der Garde von Jerusalem der Meinung, er könnte der Ägypter sein. Da war ein Mann, der hieß nur der Ägypter. Es war so ein falscher Prophet, der von seinen Anhängern als Messias betrachtet wurde und mit seinen Anhängern den Ölberg besetzt hatte. Daraufhin kam eben Felix mit Truppen und hat ihn und seine Leute eine ganz schlimme Niederlage zugefügt. Scheinbar ist der Ägypter selbst mit dem Leben davongekommen, aber hat dann nie mehr wirklich Einfluss bekommen. Dieser Felix hat auch andere jüdische Bewegungen, die damals so messianischen Anspruch hatten, wo welche meinten, wir werden unser Volk befreien von den Römern, mit harter Hand runtergedrückt. Er ging über viele Leichen in diesem Land. Er benutzte dabei auch sehr unlautere Mittel. Da gab es einen hohen Priester, Jonathan, der sich's mal gewagt hatte, den Felix ein bisschen zu kritisieren. Da hat der Felix über Mittelsmänner Kontakte aufgenommen zu einem Führer der Zeloten. Die Zeloten waren ja die Todfeinde Roms. Aber irgendwie mit Geld läuft ja viel. Und die Zeloten haben daraufhin den Jonathan, den hohen Priester, ermordet. Josephus war der Meinung, durch Intrigen hat dieser Felix den hohen Priester umbringen lassen, und zwar mit Hilfe der Leute, gegen die er eigentlich sonst immer wieder kämpfte. Das war er. Seine Frau, die er mitgebracht hat, war noch sehr jung, wahrscheinlich erst so um die 18 Jahre. Sie ist geboren im Jahre 38 nach Christus. Die Drusilla war die Tochter des Königs Herodes Agrippa der Erste. Er wird in der Apostelgeschichte 12 erwähnt. Auch er war ein skrupelloser Herrscher über Galiläa. Er ist der Mann, der den ersten Apostel hat umbringen lassen, hinrichten lassen, und zwar den Jakobus. In Apostelgeschichte 12 haben wir uns das angesehen. Dort wird berichtet, was er für ein Feind der Gemeinde war. Und dann wird aber auch über seinen Größenwahn berichtet und was für ein erbärmliches Ende er hatte. Das war der Vater von dieser Drusilla. Lass mich einmal die Worte lesen. Um diese Zeit legte der König Herodes, dieser Agrippa der Erste, an etliche von der Gemeinde die Hände, um sie zu peinigen. Er hat also Gläubige verhaftet, hat sie quälen lassen und viel Böses mit ihnen getrieben. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und fing Petrus auch. Wir wissen, wie das dann weiterging. Petrus ist durch einen Engel befreit worden, aber ein schlimmer Feind der Gemeinde, das war der Vater von der Drusilla. Ein Mann, der sich huldigen ließ. Tyrannen haben sich ja oft sehr huldigen lassen, Personenkult nennt man das. Kapitel 12, Vers 21 bis 23 sehen wir seinen Größenwahn und sein erbärmliches Ende. Ab auf einen bestimmten Tag tat Herodes das königliche Kleid an und setzte sich auf den Richtstuhl und tat eine Rede zu ihnen, zum Volk. Das Volk aber rief zu: Das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Also so verehrte man ihn. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn darum, dass er die Ehre nicht Gott gab, und ward gefressen von Würmern und gab den Geist auf. Gott hat diesen Mann, der sich selber so vergotten ließ, erbärmliches Ende geschickt. Seine Tochter, die Drusilla, die hatte den Felix geheiratet. Aber auch von ihr wissen wir einiges. Damals wurden ja die Töchter von bedeutenden Königen und so oft aus politischen Gründen verheiratet. Sie sollte einen relativ bedeutenden Mann, Ephraimes hieß der, heiraten. Schon als Kind ist das bestimmt, ist sie so verlobt worden, versprochen worden. Aber dieser Epiphanes hatte sich geweigert, sich beschneiden zu lassen. Er ist also nicht zum Judentum übergetreten. Und deswegen ist dieses Verlöbnis aufgelöst worden. Daraufhin wurde sie dann, als sie 15 Jahre alt war, dem Fürst Azizus von Emesa verheiratet. Dieser Mann wollte sie als Frau haben. Und er ist darum zum Judentum übergetreten. Ob da echte Liebe oder auch politische Bündnisse im Hintergrund stehen, wissen wir nicht. Aber ihr Mann, den sie hatte, ist extra deswegen zum Judentum übergetreten. Und dann durch politische Besuche oder was es da auch so alles gab, lernte sie den Felix kennen. Und ein Okkultist, ein Zauberer von Zypern, vermittelte da so eine Affäre zwischen Felix und ihr. Daraufhin ging sie von ihrem Mann weg und heiratete den Felix. Ein so mächtigen Mann wie dem Felix konnte ihr Gatte selbst nichts entgegensetzen. Und so lebte sie praktisch in einem Verhältnis, das nach der Ansicht aller frommen Leute schrecklich war. Sie hat ihren Mann verlassen, der wegen ihr zum Judentum getreten ist. Sie hat jetzt einen Heiden geheiratet. Und warum? Damit sie noch ein zusätzliches Schmuckstück, eine Königstochter, in der Krone eines ehemaligen Sklaven war. Wir wissen dann nicht mehr zu viel von ihr. Sie war also mit Felix verheiratet. Als Felix dann versetzt war, kam sie auch nach Rom. Und sie siedelte sich mit ihrem Sohn, der aus dieser Ehe kam, der hieß auch Agrippa, in der Nähe von Rom an. Und sie ist mit ihrem Sohn im Jahre 79 beim Ausbruch des Vulkans Vesuv zugrunde gegangen und gestorben. Das war die eine Seite, die in dem Gespräch dabei war. Eine Jüdin, die ihren Glauben bei der Ehescheidung weggeworfen hat, denn Felix ist kein Jude gewesen, die als Kind von Gott gehört hatte, die aus der Königsfamilie war und so hinabgestiegen ist. Und ein Römer, der früher schon von Gott gehört hat, aber nicht in der Lage war, nach ja, dem Paulus freizulassen, weil aus politischen Gründen einen solchen Schritt nicht gehen wollte. Und trotzdem, die beiden Menschen interessieren sich über den Glauben an Jesus. Das sollte für uns ein wichtiger Hinweis sein. Es kann Menschen geben in unserer Umgebung, die uns manchmal verspotten, die uns das Leben schwer machen, aber sie haben Interesse am Evangelium. Und Paulus erinnerte sich sicherlich an jene Tage, wo er in Philippi war, wo er auch dort dem Kerkermeister gegenübergestanden hat. Und er hat erleben dürfen, wie der Kerkermeister von Philippi sich zu Jesus bekehrt hatte. Paulus hätte die Situation ausnutzen können und jetzt dem sich Liebkind gemacht bei Felix. Das hätte ihm äußerlich genutzt, aber er tat es nicht. Er wusste, dieser Felix hat eine unsterbliche Seele. Und wer eine unsterbliche Seele hat, dessen Seele sollten wir doch retten. Und aus diesem Grunde sagt er ihm das Evangelium. Er spricht zu ihm, Vers 25, von der Gerechtigkeit, von der Keuschheit und vom zukünftigen Gericht. Und diese Botschaft schlug so stark ein, dass Felix Angst bekam. Er erschrak. Er sagt dann allerdings zu ihm, geh hin auf dieses Mal, wenn ich gelegenere Zeit habe, will ich dich widerrufen. Aber die Worte trafen. Geschwister, wir sollten den Menschen, die uns umgeben, die Wahrheit sagen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, von Vers 9 bis 11. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Konkret hat hier in diesem Zusammenhang Paulus gesagt, es gibt eine Gerechtigkeit, aber Ungerechte werden das nicht erben. Und dem Felix wurde klar, wenn ich so sterbe, wie ich bin, habe ich keine Hoffnung. Und dann schrieb Paulus im 1. Korinther 6 weiter, lasst euch nicht verführen, weder die Hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und Paulus steht hier jemandem gegenüber, ein Geiziger, einer, der alles für Geld tat, der sogar Schmiergelder in seinen Amt begehrte und annahm. Einer, der eine Frau heiratete, die er nie hätte heiraten dürfen, der eine Ehe eingebrochen ist. Von Gottes Wort her steht auf Ehebruch eigentlich die Todesstrafe im Alten Testament. Die würden wir glücklicherweise nicht verhängen, auch Jesus hat sie nicht verhängt. Aber Hurer und Ehebrecher können nicht ins Reich Gottes kommen, auch nicht Weichlinge und Knabenschänder. Das geht in dem Bereich, was sie heute Gender nennen und oder auch was sie Homosexualität nennen. Die haben keine Hoffnung, die sind verloren. Auch die Trunkenbolde und die Lästerer, sie haben keine Hoffnung. Wenn wir diese Botschaft solchen Leuten verschweigen, sind wir vielleicht in der Welt angesehen. Aber wir machen uns schuldig an der unsterblichen Seele dieser Menschen. Das wollte Paulus auf keinen Fall. Er wollte nicht schuldig werden an der Seele dieses Menschen. Und deswegen sagt er es deutlich. Und seine Worte trafen diesen Felix. Und Felix bekommt Angst. Wie sieht das bei uns aus? Bist du bereit, auch dich unangenehm auffällig zu werden? Dass du einen Gegner hast, wenn du die Botschaft klar und deutlich sagst? Felix erschrickt und will dann aber nicht mehr hören. Paulus schreibt im 2. Korinther 4, Vers 2, sondern mit Offenbarung der Wahrheit beweisen wir uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott. Durch Offenbarung der Wahrheit, wenn wir die Wahrheit verkleistern, wenn wir wie manche Kirchenleute heute sagen, Homosexualität, also was in Richtung Weichlinge, Knabenschänder geht, das ist keine Sünde, die sind Gottes geliebte Leute, mit denen Gott die Ewigkeit verbringen will, dann machen wir uns schuldig. Wir sollen nicht auf diesen Sündern rumtrampeln und sie nicht in den Dreck reden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Denn Paulus hat auch im 1. Korintherbrief zu dem Thema gesagt, und solche sind eurer etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht. Heute ist es ja schon oftmals auch in gläubigen Familien. Ehebrecher, Scheidungen, die vorangetrieben worden sind, nicht etwa, weil der andere einen verlassen hat, sondern weil man andere Vorstellungen hatte. Diese schrecklichen Dinge sind alles Dinge, die wir einmal vor Gott verantworten müssen. Und wenn wir mit unseren Sünden vor Gott erscheinen, sind wir verloren. Aber Felix hatte jetzt die Chance, wo es ihm im Herzen, in sein Gewissen getroffen hatte, zu Jesus zu kommen. Aber das wollte er nicht. In einer Auslegung las ich, Felix liebte die Vertagung. Er hatte den Prozess der Juden wegen vertagt. Es wurde Paulus nicht freigesprochen. Und nun, wo ihn das Wort im Herzen getroffen hat, hat das wieder vertagt. Er ist nie zu Gott gekommen. Warum? Weil er es rausschob. Ich hörte mal einen Bruder, der sagte, in der Hölle gibt es ein Möbelstück. Und das Möbelstück ist die lange Bank. Die Bank, auf die man seine Bekehrung legt. Und man schiebt sie raus und schiebt sie raus, bis es eines Tages nicht mehr geht. Es geht aber nicht nur, dass man die Bekehrung so weit rausschiebt. Vielleicht bist du verstrickt in irgendeine besondere Sünde. Liebe Schwester, lieber Bruder, bring das in Ordnung. Bekenne es dem Herrn. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Wenn wir das aber nicht machen, sitzen wir in der Sünde wie eine Fliege im Spinnennetz. Vers 26 wird auf eine Sünde des Felix hingewiesen. Er war geldgierig. Er war ein Beamter, der gerne Schmiergelder nahm. Er erhoffte, Vers 26, aber daneben, dass ihm von Paulus sollte Geld gegeben werden, dass er ihn losgebe. Darum er ihn auch oft fordern ließ und besprach sich mit ihm. Dass Politiker Schmiergelder nehmen, hat man gerade in den letzten Tagen wieder gehört. Zwei bedeutende Abgeordnete der CDU Schmiergelder genommen. Und gleich Hunderttausende. Sie sind so im Geiste dieser Leute, die in der Tradition des Felix leben. Der Geist Gottes hat sein Gewissen angesprochen. Aber weil er am Geld hing, war er gefangen da drin. Wir kennen noch einen Mann, der am Geld hing und gefangen war in der Bibel. Es war Judas. Judas ist 3 Jahre als ein Jünger mit Jesu gegangen, aber er stahl. Er sprach nicht darüber, aber er bestahl aus der Kasse der Jünger. Und zum Schluss hat er Jesus gegen Geld verkauft. Wenn der Geist dein Herz anrührt, dann musst du hören. Heute, wo ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Im Laufe der Zeit ist diese Angst, die in das Herz des Felix kam, gewichen. Er hat seine Bekehrung rausgeschoben und ist letztlich als Unbekehrter gestorben. Es gibt ein Lied, beinahe bekehret. In verschiedenen Formen wird in den Strophen dargestellt, immer noch so ein bisschen warten. Aber dann war es zum Schluss zu spät. Eine Sache hält einen besonders ab von dem letzten Schritt zu Jesus. Dass man an Ehre und dass man an Geld gebunden ist. So war das bei Felix. Er hoffte auf ein Schmiergeld. Er hat ja was gehört, dass der Apostel Paulus Geld für die Brüder in Jerusalem mitgebracht hat. Vielleicht hat er ihn für einen reichen Mann gehalten. Sicher wusste er auch, dass die Christen sich ja lieb hatten und dass sie sich gegenseitig auch halfen. Vielleicht hat er auch einfach bloß gedacht, es könnten doch die anderen Christen mal Geld zusammenlegen, damit ich herauskomme. Was die könnten und was die teilweise machen würden, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dass der Felix die Entscheidung für Jesus rausschiebt, hängt damit zusammen, dass er sich nicht von seinem alten Wesen trennen wollte. Ich bin einmal zu einem Todkranken gerufen worden. Ein Mann, der Zauberbücher hatte. Heute gibt es ja viele, die gibt es in Buchläden zu kaufen, so esoterische Bücher. Ein Bruder sagte mir, der möchte sterben, aber kann nicht. Und es war ein Elend, in dem er war. Ich kam in die Wohnung und ich sah diese Zauberbücher und ich sagte, das müssen wir verbrennen, damit du mit reinem Herzen vor Gott erscheinen kannst. Und dann guckte er mich mitleidig an und dann sagte der Bruder Wagner, wissen Sie, was das gekostet hat? Wenn du die Sünde liebst und festhalten willst, wird sie dich in den Abgrund reißen. Wir sehen das hier bei diesem Mann Felix. Ich habe von den Politikern geredet, die Schmiergelder genommen haben für solche Masken im Zusammenhang mit Corona. Aber es geht nicht nur um die CDU. In der SPD, da ist eine Familienministerin mit dem falschen Doktortitel. In Amerika, der Biden, dessen Sohn hat krumme Geschäfte in der Ukraine getrieben. Und unser früherer Bundeskanzler Schröder, er ist der Cheflobbyist fürs russische Erdöl. Damit verdient er mehr, wie er jemals als Kanzler verdient hat. Der Geiz ist eine Wurzel allen Übels. Bei diesem Mann und bei seiner Frau war es die Unzucht, die Unkeuschheit. Paulus hat sie angesprochen. War es die Angst vorm Gericht, die ihn aber nicht zum letzten Schritt kommen ließ. Und war es das Geld und die Sünde, in der er gefangen war. Er war wie eine Fliege im Netz der Spinne, im Netz des Teufels. Paulus hat viel ertragen müssen. 4 Jahre Gefängnis, angefangen dort in Caesarea. Aber er hat es ertragen. Hat es ertragen, dass er jetzt nicht unterwegs sein konnte und dass er wusste, hier sind solche Typen wie der Felix, die mich hier im Gefängnis halten. Er ertrug es, ein Gefangener von solchen ungerechten Menschen zu sein. Er ertrug viel um Jesu willen. Er hätte sein Gespräch nutzen können, um vielleicht dadurch frei zu werden. Aber dann hätte Felix und Drusilla das Evangelium nie klar gehört. Dann könnte einer sagen, es hat ihnen ja doch nichts genützt. Mag sein, dass es nichts genützt hat. Aber sie werden am jüngsten Tag mal nicht sagen können, Gott hat es uns nicht hören lassen. Ich wünsche an jeden von uns, dass wir dem Herrn treu auf seinem Weg folgen möchten. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du so treue Zeugen hattest, wie den Apostel Paulus, dass er mutig dein Evangelium auch vor solchen Gestalten wie diesem Felix und der Drusilla gesagt hat. Hab Dank, dass er nicht hinterm Berg gehalten hat, dort wo Sünde mit Namen genannt werden muss. Und Herr, du siehst unsere Situation. Du siehst die Situation der Schwester, die das jetzt hört, des Bruders. Du siehst, wo es in der Familie, bei denen, die ihn am Herzen liegen, vielleicht Unzucht gibt. Wo es Geiz gibt, wo es Boshaftigkeit gibt. Herr, wenn du Situationen schenkst, wo sie ein Zeugnis sein können, dann gib ihnen die rechten Worte und den rechten Mut, von dir ein klares Zeugnis zu sprechen. Und hilf uns selbst, Herr, dass wir mit dir aufs Engste verbunden sind. Hab Dank, dass du uns vergeben hast. Und dort, wo in unserem Leben sich was Falsches wieder einschleicht, da halte uns fest, dass wir durch die Sünde nicht vergiftet und in den Abgrund gezogen werden. Hab Dank für dein Wort und alles, was uns jetzt noch im Herzen bewegt, wollen wir deinem Vater sagen, mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, heb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Ich wünsche euch weiter noch eine gute Woche und nächste Woche werden wir dann sehen, wie es bei Paulus weitergeht unter der Regentschaft von dem Nachfolger von Festus. Es ist wunderbar, wie der Herr dem Paulus gestärkt hat. Aber der Herr ist der gleiche. Er will auch dich stärken und auch mich. Er hat ihm Mut gegeben und will auch uns Mut geben. Amen.